Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe festliche Gemeinde, das größte Comeback der Geschichte, so titelte letzte Woche eine Zeitung. Aber sie berichtete nicht über Jesus Christus, sondern über Tiger Woods, einen berühmten Golfspieler. Der hat nach 11 Jahren endlich wieder mal ein großes, das größte Golfturnier gewonnen. Nach unzähligen Abstürzen persönlicher Art. Solche Comebacks wie das von Tiger Woods faszinieren Menschen. Egal, ob der Boxer George Foreman nach 10 Jahren Boxabstinenz noch einmal Weltmeister wurde, 1987, oder ob der FC Bayern wieder mal den BVB eingeholt hat, obwohl der fast schon uneinholbar vorne lag. Totgeglaubte leben länger, heißt es in einem Sprichwort. Solche Comebacks faszinieren und eine Zeitung hat sich sogar dazu berufen gefühlt, die besten Comebacks der Weltgeschichte zu dokumentieren. Und die Überschrift hieß Jesu Jünger. Daraus kam dann eine Hitliste zustande mit mehr oder weniger berühmten Menschen. Menschen, die sich wieder berappelt hatten, die wieder auf die Füße kamen. Neben allerlei Bekannten wie Marlon Brando, Dieter Bohlen oder Niki Lauda findet sich in dieser Liste sogar ein paar biblische Figuren. Josef zum Beispiel aus dem Alten Testament rangiert auf Platz 23. David, der König, ist 19. Und Jesus ist, nein, nicht Erster, sondern Zweiter. Die Goldmedaille erhält in dieser Liste der Schriftsteller Michailowitsch Dostojewski. Ehrlich gesagt finde ich das eine sehr seltsame Bestenliste und auch eine sehr seltsame Überschrift. Nicht deshalb, weil Jesus nur den zweiten Platz belegt. Es ist für mich eigentlich verwunderlich, dass Jesus überhaupt in dieser Liste auftaucht, denn da hat er eigentlich nichts zu suchen. Nicht, dass ich irgendwie es blasphemisch fände, dass er sich mit anderen bedeutenden Personen dieser Weltgeschichte messen lassen muss, aber in dieser Liste, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Denn die Auferstehung Jesu ist keine Wiederauferstehung. Ostern ist kein furioses Comeback wie das eines Schauspielers, der nach diversen Flops endlich wieder mal Erfolg hatte. Ostern ist nicht so ein Teil eines täglichen Auf und Ab, wo man dann irgendwann Zunge schnalzen soll und sagt, toll gemacht, wer hätte das gedacht, dass der noch mal so aufsteht? Bei allem Respekt vor der Leistung der Personen, die sich aus einem tiefen Tal wieder hervorkämpfen. Diese Comebacks sind doch oft erklärbar. Es sind Phänomene unseres Alltags. Der Ostermorgen ist es nicht. Und die Auferstehung Jesu will, anders als ein weltliches Comeback, auch keine Bewunderung auslösen. Diese Auferstehungsgeschichte hat eine völlig andere Ausrichtung. Das Predigtwort für diesen Sonntag heute macht das sehr deutlich. Es steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel und heißt: Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Sagt Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagt zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Das, liebe Gemeinde, ist keine medienwirksame Comeback-Story. Das ist keine Geschichte mit Siegerposen und Triumphzügen. Das ist eine ganz leise, eine sehr verhaltene Ostergeschichte. Statt mit großem Jubelgeschrei beginnt sie mit Tränen, mit bitteren Tränen. Maria steht draußen vor dem Grab und heult. Geknickt, mit gesenktem Blick schaut sie ins Grab, in das Jesus gelegt wurde. Sie steht bereits zum zweiten Mal hier. Der Ort, an dem Jesus begraben liegt, ist für sie ein Ort der Erinnerung, ein Ort, um ihre Trauer zu leben. Deswegen kommt sie schon wieder hierher. Und dann der Schock. Das Grab ist leer. Abgebrochen, die letzte Ruhestätte. Zu sehen nur noch das Totengewand. Maria hat das Gefühl, als ob Jesus ein zweites Mal gestorben ist, ihr weggenommen wurde. Zu ihrer Trauer kommt Verzweiflung, Angst, Wut. Nicht einmal die Totenruhe hat man ihrem Herrn vergönnt. An Auferstehung denkt die Jüngerin keinen Moment, eher an Totenschändung. Ihre Gefühle brechen aus ihr heraus und sie weint. Durch ihre Tränen hindurch erblickt Maria zwei Männer im Grab, Engel, Mittelsmänner zwischen Himmel und Erde, Lebensboten, Trostgestalten sind das. Aber auch ihr Auftritt ist nicht der Durchbruch zur Freude. Die Boten Gottes, sie wischen Maria nicht die Tränen aus dem Gesicht oder fegen ihre Trauer mit einem Mal beiseite. Kein Lichtblitz. Keine Offenbarung in diesem Moment. Im Gegenteil. Sie lassen Klage und Trauer zu und stellen ihr nur eine Frage. Frau, was weinst du? Maria hält diesen vorsichtigen Fragen kaum stand. Sie dreht sich um, heißt es im Bibeltext. Sie dreht sich weg von den Männern im Grab. Und als sie sich umdreht, erblickt sie durch den Schleier ihrer Tränen jemand anderen. Und der fragt sie auch, was weinst du? Wen suchst du? Bei ihm wird sie fähig zu sprechen. Ihre Kummer, ihre Sorgen können ausgesprochen werden, erzählt werden. Ja, eine kurze Frage, ein offenes Ohr, das reicht oft schon. Und Trauernde können sich aussprechen, können sich ihre Last von der Seele reden. Da braucht es noch gar nicht viel Hoffnungsbilder, sondern einfach nur Nähe. Maria erzählt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Hast du ihn? In diesen Sätzen schwingt die ganze Verlorenheit mit, die Maria empfindet. Sie klagt über das leere Grab, hat nichts mehr, wo sie sich jetzt orientieren kann, wo sie ihrer Trauer freien Lauf lassen kann. Und der Mann, den sie erstmal für den Gärtner hält, kann ihr keinen Halt geben. Und deswegen dreht sie sich wieder weg von ihm. Ganz oft ist in dieser Geschichte davon die Rede, dass sich Maria wegdreht. Sie windet sich hin und her, ist voller Unruhe. Sie will es nicht sehen, will es nicht wahrhaben, was da geschehen ist. Aber wie sie sich auch dreht und wendet, sie dreht sich im Kreis. Sie kommt nicht heraus aus diesem Teufelskreis des Todes, der Trauer, der Tränen. Dieses Hin- und Herdrehen, diese Unruhe, das erinnert mich an so manche Beerdigung, die ich im Laufe meines Dienstes gestaltet habe. an die Momente, in denen Ehemänner oder Ehefrauen, Kinder oder Eltern mit gesenktem Haupt ins Grab blicken und sich am liebsten wegdrehen würden. Tränen in den Augen und das Gefühl voller Ohnmacht. Wie viele hätten sich da gerne einfach weggedreht, als der Sarg nach unten gelassen wird. Ich drehe mich einfach um, dann ist alles wieder gut, ich sehe es nicht. Dann steht vielleicht mein Mann, meine Frau, mein Vater, meine Mutter, mein Sohn, meine Tochter wieder da. Aber wie man sich auch hin und her dreht, wir wissen, es ist unmöglich. Verschwunden ist der Mensch, mit dem man sein Leben gestalten soll. Das trauernde Herz sucht nach ihm, so wie Maria nach Jesus sucht. Es fragt danach, wo man ihn hingebracht hat. Wo sind sie denn, unsere Toten? Natürlich wissen wir, wo der Körper ist. Aber endlich wird Maria herausgerissen aus diesem Kreislauf von Suchen und Fragen und Verzweifeln. Ein einziges Wort bringt Veränderung. Maria. Der Mann hinter ihr spricht sie mit ihrem Namen an. Und dann geschieht das Unerklärliche. Jetzt erkennt Maria ihren Herrn, ihren Jesus. Ihre innere Unruhe verfliegt mit einem Mal. Sie muss sich nicht mehr hin und her wenden, hat neue Stabilität gewonnen. Der Blick auf Jesus, er gibt ihr an diesem Morgen Halt. So wie eine Kompassnadel, die hin und her wackelt und sich im Kreis dreht, wenn sie durchgeschüttelt wird. So hat Maria nach dem Schock der Kreuzigung Jesu sich hin und her gewendet. Und so wie eine Kompassnadel sich langsam einnordet, sich am Magnetfeld ausrichtet, so beruhigen sich diese aufgewühlten Emotionen von Maria, nachdem sie der auferstandene Christus endlich angesprochen hat. Das ist der große Unterschied zwischen den alltäglichen Comebacks von Prominenten oder historischen Persönlichkeiten und Jesus Christus. Das Comeback Jesu, nein, die Auferstehung Jesu, geschah nicht um seiner selbst willen, nicht zum eigenen Ruhm, nicht um das eigene Konto zu füllen. Seine Auferstehung geschah zum Trost für die Menschen, die keinen Ausweg mehr aus ihrer Trauer sehen. Der Glaube an die Auferstehung Jesu funktioniert für mich so wie eine Art Kraftfeld, an dem wir uns ausrichten können, wenn uns der Tod durcheinander bringt. So wie das Magnetfeld für den Kompass unsichtbar unsere Welt umspannt, so will uns diese Hoffnung unsichtbar umgeben. Sie will uns umspannen, will uns Halt geben, will uns persönlich ansprechen und will uns wieder die Kraft verleihen, dass wir ins Leben zurückgehen können. Auferstehung ist also kein medienwirksames, kein lautstarkes Comeback. Keine der Ostergeschichten jubiliert am Grab. Die Geschichten sind immer leise, vorsichtig. Und es sind Geschichten von ganz persönlichen Hoffnungen, die Menschen wieder gewinnen. In einem Gedicht wird diese vorsichtige Hoffnung auf eine wunderbare Weise ausgedrückt. Da heißt es: Die Gräber entlang flattert mein Zweifel. Ich halte an Namen von gestern fest. Ich hoffe, wenn Ostern ist, dass hinter dem eben zugeschaufelten Grab und jenseits flatternder Zweifel einer als Gärtner gekleidet wartet, lächelt und mich bei meinem Namen ruft. Dass wir unseren Namen dann hören, dass wir Christus wahrnehmen, dass wir uns in diesem Kraftfeld Jesu und im Kraftfeld der Auferstehung geborgen wissen, das wünsche ich uns für dieses Osterfest und für alle Tage unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.